ARD.
Es ist schon wieder eine wissenschaftliche Woche dem Ende zugegangen. So dann begub es sich, begottete es sich, frei nach Helge Schneider, dass wieder Faktabzeit war mit
Eneas Roch, dem Sultan der Suchalgorithmen.
Und mit Charlotte Grieser, diese Woche die Herzogin des Hustensaftes. Ich hoffe, ihr hört nicht zu viel davon. Aber ich kann diese Woche Vocal Fry ganz ohne Anstrengung auf jeden Fall. Das hatte Julia, glaube ich, mal in der Folge.
Wenn es in der Wissenschaft nicht klappt, kannst du ja vielleicht noch bei einer Hotline arbeiten mit so einer verkratzten Stimme.
Ja, genau. Ich spreche eher so ja, Anrufbeantworter gibt es nicht mehr. Ne? Ich spreche so Mailbox-Ansagen ein vielleicht. Siehst du, da geht es nämlich schon los. Aber ich habe ein Heilmittel dabei. Es wird heute um Bier gehen bei mir. Was hast du so?
Bei mir geht es um Fossilien. Und das ist eine total tolle Geschichte. Mich hat ein Goldschmied angerufen. Matthias Grosche heißt er. Und der hat gesagt...
Einfach mal so.
Ich kenne ihn. Ich habe mal eine Reportage gemacht über fair gehandeltes Gold.
Ah,
und das, okay. Er ist einer von den wenigen, die fair gehandeltes Gold anbieten in Deutschland. So ähnlich wie fair gehandelte Bananen. Auch ein spannendes Thema, aber er hat jetzt was anderes. Und sagte, diese Woche präsentiere ich meine wohl außergewöhnlichste Kreation. Und ich dachte, ja, was kommt denn jetzt? Ich hatte einiges erwartet, aber nicht das. Er hat hergestellt exklusiven Schmuck aus versteinertem Dinosaurierkot.
Was? Warte. Ich wiederhole das einmal, ja, nur, dass ich nichts an den... Vielleicht nicht nur was am Hals, sondern auch an den Ohren habe. Schmuck aus versteinerter Dinosaurierkacke.
Genau.
Aber wir haben doch mal Fakt-Up-Merch gesucht. Das wäre ja, also ich meine, das ist dann der High-Class-Merch, aber das wäre ja fantastisch. Ich will ganz viel wissen, aber als allererstes, wie kommt der denn da drauf?
Das habe ich ihn auch gefragt und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Es gibt eine Kundin, die mich mal darauf angesprochen hat, seit wann es uns gibt. Da habe ich das so erzählt, als sie gesagt hat, da sind Sie ja ein Goldschmiedosaurus. So, und aus diesem Goldschmiedosaurus habe ich gedacht, da musst du doch mal gucken, weil du bist ja jemand, der mit den Hinterlassenschaften deiner Vorfahren arbeitet. Und dann habe ich gedacht, dann guckst du doch mal, was so Dinosaurier hinterlassen haben. Und das ist ja dann versteinerter Kot zum Beispiel.
Hinterlassenschaften deiner Vorfahren arbeitet.
Er meinte damit, dass er aus einer Familie wohl kommt, wo schon irgendwie die Großeltern in der Branche tätig waren.
Oh Gott. Gut, das kann man unter Umständen geschickter ausdrücken, aber ja. Die Hinführung zur Dinosaurierkacke habe ich jetzt verstanden. Ja.
Also er hat sich dann original Dinosaurierkot gekauft und hat den geschliffen. Und zwar im Brillantschliff. Ich weiß nicht, wie viel Schmuck du besitzt. Das ist eine besondere Schmuck. Eine Schleiftechnik, eine Schleifart, in der du sonst Diamanten schleifst, aber auch viele andere Edelsteine kannst du im Brillantschliff schleifen. Ist aber nicht verboten, auch Dino-Kacke im Brillantschliff zu schleifen.
Oder ein Kieselstein,
genau.
Okay. Und
als besonderen Gag hat er sich gedacht, er hat das irgendwie ausgerechnet, dass er 225 Jahre Erfahrung hat, wenn er da verschiedene Großeltern mit einrechnet. Also die 225 Jahre sind nicht am Stück, sondern aufsummiert. Und hat dann gesagt, hier, wir haben 225 Jahre Erfahrung, also schleife ich die Kacke hier in 2,25 Karat, hat er mir erzählt.
Oh, come on.
Ja, das ist natürlich mit Augenzwinkern, weil der hat jetzt 2,25 Karat in Anlehnung an die 225 Jahre Familientradition. Ein Diamant in 2,25 Karat Schliff ist kaum bezahlbar. Wenn er eine vernünftige Qualität hat, beim Dinosaurierkot ist das dann schon anders. Also Dinosaurierkot, versteinerter Dinosaurierkot, ist durchaus erschwinglich.
Ja, durchaus erschwinglich. Jetzt will ich eine Hausnummer haben. Was kostet mich denn ein Kettenanhänger von mir aus mit Gold und geschliffener Dinosaurierkacke?
Ich glaube, das Gold macht den dann teuer. Da kannst du schon ein paar hundert Euro hinlegen für. Aber ich habe natürlich auch nach der Dino-Kacke recherchiert, weil ich ihn gefragt habe, wo kauft man das? Und so, ja, wo man alles kauft. Im Internet. Also gegoogelt.
Das habe ich auch eben gedacht, als du gesagt hast, ja, und dann hat er sich mal Dino-Kacke besorgt. Und ich dachte so, Moment, stopp. Was heißt denn hier mal eben Dino-Kacke besorgt?
Ja, man kann das also googeln. Der Fachbegriff ist ja Koprolit für versteinerten Kot. Und ich habe mehrere Seiten gefunden. Und ich war geschockt, ja. Also das sind dann Seiten, die jetzt nicht auf den allerersten Blick, sage ich mal, besonders wissenschaftlich aussehen. Das sind Online-Shops. Fossilisches gibt es hier ein. Original, Dinosaurier, der Dinosaurier-Puh. Und dann, also jedenfalls, da kannst du ja, das sieht wie so eine Steinsammlung aus, wie so eine, könnte auch Mondgestein drüber stehen. Man kann es nicht erkennen, es sind einfach Steine. So Steine, Kieselsteine. Ein bisschen, manche ein bisschen rötlich, manche ein bisschen so hellbraun, weiß, marmoriert.
Ja, kommt darauf an, was man gegessen hat, ne? Hatte der Dino jetzt rote Beete zum Frühstück oder,
genau, oder Marmor.
Linsensuppe?
Ja. Mhm. Und dann kostet das so ein Klumpen, so ein faustgroßer Klumpen, $20.
Was?
Und hier etwas größere, so die dann mit beiden Händen festhalten musst, also so Buchgröße, $70. Und ich habe weiter recherchiert und gedacht, das kann doch nicht so günstig sein. Aber ich habe mehrere Online-Shops gefunden, alles ungefähr die Größenordnung. Und dachte ich, was? Sekunde, das kann doch jetzt hier irgendein Kiesel sein.
Ja.
Bei einigen steht dabei, mit Echtheitszertifikat.
Von wem?
Ja, von wem? Von dem Shop
von,
selber.
Von Mickey Mouse unterschrieben, ne? Ja, genau.
Ich habe also versucht, Expertinnen zu finden und zu fragen, wie finde ich raus, ob fossiler Dino-Code echt ist und wie teuer ist das? Und ich dachte, damit ich das jetzt hier zur Aufzeichnung habe, frage ich mehrere gleichzeitig, weil bei der Anfrage denken die wahrscheinlich doch alle, das ist irgendwie ein Scherz. Ja? Aber ich liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, fast alle haben geantwortet. Manche haben die Anfrage weitergeleitet und gestern und vorgestern habe ich Anrufe und Mails bekommen aus allen Teilen der Welt, aus den USA, auf dem Rückweg von einer Forschungsreise nach China und die Leute haben mir geantwortet und es ist einfach großartig.
Ja und? Wie finde ich es, jetzt will ich es wissen, wie kriege ich raus, ob es echt ist?
Du musst Expertin sein und dann ist es immer noch super kompliziert. Also schon zu sagen, das hier ist ein echter Dino-Knochen, das ist schwierig und bei Code nochmal eine Ecke mehr. Also um zu wissen,
ja,
ob das echt ist, musst du wissen erstmal, wie alt ist das. Und um zu wissen, wie alt das ist, musst du genau wissen, wo hast du es gefunden und in welcher Fundschicht. Und die Schicht, in der es dann lag, von der musst du wissen, kann die irgendwie zeitlich einsortiert werden. Und wenn du das nicht weißt, dann kannst du es eigentlich schon abhaken. Ja, weil Fundort und Fundkontext ist einfach das A und O zur präziseren Bestimmung. Und wenn du das dann einigermaßen sicher weißt, aha, ist jetzt 200 Millionen Jahre alt, kommt da und daher, Indien oder das und das Kalkbecken, keine Ahnung, dann kannst du das Ding in den Kernspintomographen legen oder mit Geochemie rausfinden, was ist denn da drin. Und dann kannst du dich mühsam vorantasten, hat dieses Tier hier eher Fleisch gefressen oder eher Pflanzen. Und dann ist aber immer noch unklar, von welchem Tier ist das denn? Es könnte auch Krokodilkacke sein. Und es gibt ja auch noch andere Reptilien als Dinos. Also diese ganzen Webshops, da würde ich jetzt, das ist nicht der Code-Lieferant meines Vertrauens, sage ich mal so.
Dann steht aber natürlich auch die Frage im Raum, ob dieser Juwelier, von dem du da gesprochen hast, auch echte Dino-Kacke hat, ne?
Die Frage steht im Raum. Ja, die Frage würde aber auch im Raum stehen, wenn da drauf steht, echter Diamant. Ja, also man muss halt irgendwann Fachleuten vertrauen, dass sie das...
Ja, aber ich glaube, es gibt mehr Fachleute für Diamanten als für Dino-Kacke, also versteinerte Dino-Kacke, oder? Also, ne?
Ja.
Okay. Also die Idee ist toll, muss ich sagen. Ich habe sofort gedacht, oh, wem könnte man sowas denn mal schenken? Aber jetzt, wo du mir den Zahn gezogen hast, dass ich ja gar nicht sicher sein kann, dass das nicht einfach ein Kiesel ist, naja, gut, dann verzichte ich vielleicht doch lieber darauf, das zu verschenken. Aber die Idee ist toll. Ich mag das. Eine Meldung aus der Rubrik Don't Try This at Home. Eine kroatische Brustkrebspatientin hat sich selbst geheilt mit Viren aus ihrem eigenen Labor.
Oh, ja.
Ja, genau. Selbstversuche in der Wissenschaft haben eine lange Tradition. Wir fangen mit diesem Fall mal an. Dr. Beata Halassi ist Virologin an der Uni Zagreb und die forscht dazu Immunantworten auf Viren. Und die hatte Brustkrebs. Zuerst wurde der erfolgreich behandelt, aber dann kam so ein kleiner Tumor zurück. Operation ging nicht, weil der Tumor sich irgendwie in den Muskel reingefressen hatte. Ich bin keine Expertin für Mastektomien. Und sie wollte nicht nochmal eine Chemotherapie machen. Dann hat sie sich gedacht, gut, ich bin ja Virologin. Und es gibt das noch einigermaßen neue Feld der OVT, onkologische Virotherapie. Das nutzt Viren, um das zu tun, was Viren halt machen, nämlich eine Immunantwort unseres Körpers zu erzeugen. Tumore werden ja von unserem hauseigenen Immunsystem nicht angegriffen. Das ist ja genau das Problem. Und bei der OVT spritzt man Viren in den Tumor und dann sagt das Immunsystem, Moment,
das sind Viren.
Den Kollegen kenne ich, das ist ein Virus, der kriegt aufs Maul so, ah, okay. und greift das Virus an. Ja. So, der ist in der Tumorzelle und tada, wird die eben gleich mitgekillt. So.
Moment, den Kollegen kenne ich und die anderen mache ich auch noch platt, oder was?
Genau, ja, da sitzt der drin, der ist in dieser Zelle, da muss ich die Zelle kaputt machen, damit ich den kriege. So, ne? Es klingt jetzt natürlich sehr viel einfacher, als das ist.
Nein, ich glaube, genauso klappt das. Genauso denkt er sich das in wörtlicher Rede.
So wird's laufen. Also Dr. Halassi hat da auf jeden Fall ihre Chance gesehen und hat in ihrem eigenen Labor die Viren gezüchtet, die sie dafür meinte, brauchen zu können. Nämlich welche, die in der OVT auch schon erprobt sind. Und diese Art von Zellen angreifen, aus denen ihr Tumor bestand. Das sind Masernviren einmal. Und das muss ich jetzt ablesen, vesikuläre Stomatitis-Viren. Die vesikuläre Stomatitis ist eine Infektionskrankheit, die hauptsächlich bei Huftieren auftritt. Also bei Pferden, Schweinen, Kühen und so. Menschen können sich damit auch anstecken, aber normalerweise hat das höchstens so leichte grippale Symptome. So, die hat sie sich also in ihrem Labor gezüchtet, hat sich die in den Brusttumor injiziert und es hat ernsthaft geklappt. Ja. Der Tumor wurde weicher und kleiner, weil ihr Immunsystem den dann angegriffen hat und hat sich auch vom Brustmuskel gelöst, so weit, dass er doch noch operiert werden konnte. Die Frau ist heute gesund.
Wow. Glück gehabt.
Ich finde es so krass. Und als gute Wissenschaftlerin hat sie das Ganze natürlich mit ihren KollegInnen zusammen sozusagen aufgesetzt als Versuch, das dokumentiert und dann in einer Studie veröffentlicht.
Na, wenigstens das. Ich hatte schon befürchtet, dass sie es heimlich sich gespritzt hat und hätte es nie im Leben rausgefunden, wenn es nicht geklappt hätte.
So, nee, also sie hat tatsächlich gesagt, nee, dass sie dokumentiert es jetzt und einige ihrer KollegInnen haben gesagt, okay, wir unterstützen dich dabei, also wir helfen dir quasi beim Virenzüchten und was auch immer man da noch so alles machen muss, damit die so weit sind, dass man die dann auch injizieren kann. Und ihr behandelnder Onkologe hat gesagt, okay, ich diskutiere dann sozusagen immer die Ergebnisse mit ihnen. So. Also sie geben mir Zwischenergebnisse und dann gucken wir immer mal, müssen wir jetzt doch noch was anderes machen oder kann das funktionieren? Also finde ich auch total verrückt. Aber klar, es ist halt ihre eigene Entscheidung, wenn sie sagt, sie will keine Chemotherapie. Dann ist es natürlich cool, wenn ein Arzt sagt, ja okay, dann überwache ich das, was sie da tun zumindest.
Ja. Sie war wohl hinreichend verzweifelt.
Ja.
Wenn man sagt, ich werde hier sterben, dann ist man vielleicht auch etwas experimentierfreudiger. Sonst generell, falls ihr jetzt auch Ambitionen habt, können wir von Fakt ab euch nur dringend abraten vom Selbststudium bei N gleich 1. Ne? Nein.
Genau. Ja, das ist ja so eine übliche Kritik an Selbstexperimenten. Ne? Einmal ethische Bedenken, weil man meint, naja, vielleicht regt das Leute zur Nachahmung an. In diesem Fall muss man natürlich sagen, ja, erstens, sie war
vom Fach,
lebensbedrohlich erkrankt und sie war vom Fach. So, oder ist vom Fach, das muss man ja auch dazu sagen. Sie ist ja noch, glücklicherweise. Und zunächst wurde auch dieser Artikel von allen möglichen Fachmagazinen abgelehnt. So. Aus diesen ethischen Bedenken. Und klar, du hast es eben schon gesagt, N ist gleich 1. Ne? Also nur eine Person hat an dieser Studie teilgenommen. Deswegen kann man das jetzt natürlich nicht verallgemeinern, dass das funktioniert. Du hast das mal gemacht, dass du so einen Wert, ich glaube den P-Wert hast du mal nochmal in Ruhe erklärt. Ich mache das nachher mit dem N-Wert nochmal am Ende der Folge, weil der kommt auch ständig bei uns vor.
Ach hier, N gleich 1.
N gleich 1, genau. Aber ich habe dann natürlich nochmal überlegt, okay, Selbstexperimente in der Wissenschaft sind ja so ein Ding. Irgendwie ist das total faszinierend und irgendwie machen das ja auch viele Menschen oder vor allem früher, als es viele Methoden einfach noch nicht gab, um Dinge rauszufinden, haben das viele Menschen gemacht.
So. Erstmal selber in seinem eigenen Stüblein was testen, bevor man auf die große Bühne geht, ist generell erstmal eine gute Idee.
Ja? Also es gibt ja, gibt dann ein altes... Ja, kommt dann halt so ein
bisschen drauf an, was es ist, ne? Ja, das stimmt. Aber es gibt ja so eine alte Lebensweisheit, die sagt, die Fehler, die du im Leben machst, solltest du möglichst früh und möglichst alleine machen. Und wenn du halt feststellst, hups, hat jetzt nicht geklappt, ist es natürlich nicht ganz so schlimm, wenn du versuchst, irgendwie eine neue Küchenmaschine zu bauen und sagst, ja, der Kuchen ist jetzt nicht so toll geworden, als wenn du sagst, ich habe jetzt mir selber versucht, den Blinddarm zu operieren. War das nicht auch sowas? Irgendwie hat sich doch mal einer selber operiert, ne?
Also. Oh, das stimmt, das gab es auch mal. Oh, wer war das? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, was ich so total beeindruckend finde, ist der Forscher, der herausgefunden hat, dass die meisten Magengeschwüre von Helicobacter-Bakterien verursacht werden. Dem wurde ganz lange nicht geglaubt. Also er und noch sein Partner, der Typ hieß Barry Marshall, der andere weiß ich leider gerade nicht mehr, die haben gesagt, nee, die meisten Magengeschwüre kommen nicht von, keine Ahnung, zu viel Säure, irgendwas mit der Ernährung oder so, sondern das ist ein Bakterium, Helicobacter pylori. Und ganz lange wurden die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht für voll genommen, weil der Konsens war, in der Magensäure können keine Bakterien überleben. So. Und die waren sich aber so sicher, dass das so ist. Und dann hat Barry Marshall irgendwann gesagt, ja, okay, ich beweise es jetzt. Hat ein ordentliches Glas voll Helicobacter getrunken. Hat dann eine fette Gastritis entwickelt, Richtung Magengeschwür. Hat sich dann mit Antibiotika selbst geheilt. Ist ein Bakterium, Antibiotika, bums weg. Und hat dafür später dann sogar noch einen Nobelpreis bekommen.
Tja, manchmal brauchst du ein bisschen Glück. Isaac Newton kennen wir heute als einen begnadeten Wissenschaftler, der Differentialrechnungen erfunden hat und Gravitation verstanden. Der hat mal irgendwann mit einer Stricknadel in seine Augenhöhle gestochen. Also hat irgendwie versucht zu gucken, wie tief kommt er rein zwischen Augapfel und Wangenknochen. Und hat dann auch festgestellt, oh, ich sehe dann da, wenn ich so richtig drücke und das Auge zusammenquetsche mit dieser Nadel, da sehe ich so lustige, bunte Muster.
Oh nee.
Und zum Glück hat er es dann dabei auch bewenden lassen. Deswegen ist er heute auch bekannt als jemand, der Differentialrechnung erfunden hat und nicht als der Verrückte, der sich ein Auge ausgestochen hat. Also manchmal sind die Grenzen da auch fließend, da muss man aufpassen. Manche Menschen haben ja Wünsche für das Geschlecht ihres Babys. Also sie wünschen sich ein Baby und sagen, ich möchte gerne Mädchen haben, auf jeden Fall. Oder ich möchte gerne einen Jungen haben. Und sie fragen sich, wie kann ich das beeinflussen?
Meine spontane Antwort wäre, ja, dumm gelaufen, ne? Oder adoptieren, mein Freund.
Das ist eine sehr sichere Methode. Die Wissenschaft hat das natürlich untersucht. Und es gibt eine klinische Studie von der Cornell University in New York, die sagen, wir haben hier eine neue Methode, um dafür zu sorgen, dass man das Geschlecht des Babys auf fast natürlichem Wege festlegen kann. Und das ist angeblich sicherer als bisherige Techniken und vor allem treffsicher.
Moment, was sind denn bisherige Techniken?
Das hat mich auch gecatcht und jetzt wird's skurril. Ich habe also recherchiert und ich habe nur komisches Zeug gefunden. Also Menschen waren in ihrer Geschichte nicht nur neugierig und bereit für Experimente, sie hatten auch interessante Ideen, wie das Leben und die Welt so funktionieren. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wer weiß, was man in 2000 Jahren so über uns so sagt.
Sie stecken Kacke in Schraubgläser.
Zum Beispiel. Ja, oder. Nein, lass uns. Also, ein paar Ideen von früher waren zum Beispiel: Um einen Sohn zu kriegen, müssen sich Männer beim Geschlechtsakt den linken Hoden abbinden. Schöne Grüße aus der urologischen Ambulanz. Weil man sich halt so vorgestellt hat, du hast ja zwei links und rechts, wahrscheinlich ist dann.
Na klar, logisch.
Ist das irgendwie aufgeteilt, so ähnlich auch wie Uterus irgendwie zwei Zweige hat und die Lunge hat dann. Also die Idee ist ja nicht so ganz abwegig. Vieles aus der Wissenschaft muss ja keinen Sinn ergeben für uns. Also es muss ja nicht unserer Alltagserfahrung entsprechen. Das ist ja schon in Ordnung, in die Richtung zu forschen. Und heute gibt es so Tipps im Internet, vor allen Dingen für Mütter, bezüglich Gewicht, Ernährung generell, Stress, Scheidenflora oder einfach für Eltern auch, das ist der perfekte Zeugungszeitpunkt und das ist hier die richtige Sexstellung.
Wenn ich mehr Wurst esse, wird es ein Junge?
Ich hab mir das nicht im Detail angeguckt, weil ich es für Humbug halte. Da muss man ja gar nicht groß Wissenschaftlerin, Wissenschaftler sein. Da gehst du in ein beliebiges Krankenhaus, in dem entbunden wird und sagst, zeigt mal eure Statistik, was ist denn hier im letzten Monat so eingetroffen? Und da kann man doch schon fast auf den ersten Blick ohne statistische Methoden sehen, dass das da keine Muster gibt, sonst wüsste man das ja schon. Egal, also wenn du unbedingt Mädchen haben willst, klar, dann bist du bereit dafür, einiges zu tun. Und jetzt gibt es vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit. Und zwar In-vitro-Fertilisation. Sagt ihr was?
Ja.
Wenn du also sowieso künstliche Befruchtung machst, dann kannst du dir natürlich auch aussuchen, oder da hast du mehr Freiheitsgrade für die Wahl des Materials, sagen wir mal so, als beim Wildfang in der Disco. Ja. Und es gibt wohl Techniken, um das Geschlecht festzulegen, und die sind angeblich zeitaufwendig, teuer, unsicher und gefährlich. Also, du kannst...
Hört sich großartig an.
Du kannst Spermien trennen. Du weißt, dass bestimmte Spermien männliche Nachkommen erzeugen und bestimmte Spermien weibliche. Ich erkläre gleich auch, woran man das, falls ihr das zu Hause nachmachen wollt, woran man das sehen kann. Muss man ganz genau hingucken. Braucht eine Lupe.
So viel zum Thema Selbstexperiment, ja.
Und du kannst zum Beispiel, um die männlichen von den weiblichen zu trennen, kannst du Strom anlegen und per Ladung trennen, also Elektrophorese machen.
What?
Du kannst sie auch per Zentrifuge trennen, auseinanderschleudern. Problem ist...
Ja, die einen sind schwerer als die anderen, oder was?
Das hoffst du, ja, genau. Du hoffst, dass die Gewichtsunterschiede, es gibt Gewichts- und Größenunterschiede, dass du das trennen kannst. Die Spreu vom Weizen. Also du smasht die Spermien in der Zentrifuge an die Wand, du jagst Strom durch, und man hat festgestellt, ja, nicht alle überstehen es unbeschadet. Und es gibt auch Produkte, inzwischen eingestellt, eine Technik namens Microsort, klingt so ein bisschen wie ein Plugin, was ich mir hier ins Office laden kann. Da werden Spermien mit fluoreszierenden Farbstoffen markiert, und die X-Chromosomen tragenden Spermien, die haben mehr genetisches Material in sich drin und fluoreszieren deswegen ein bisschen heller, weil sie mehr von dem Farbstoff abkriegen, und dann kann man die sehen, und du kannst sie nachher irgendwie mit Lasern nachverfolgen. Blöderweise, auch da machst du sie kaputt. Du machst Zellschädigung, ja.
Das ist halt nicht im Sinne des Erfinders, wenn es ums Kinderzeugen geht, nee. Ja.
Und viele von den Sachen, wo jetzt auch nicht unbedingt, du kannst ja auch mit weniger Schmackes zentrifugieren, also wo nicht unbedingt eine Schädigung nachweisbar ist, kannst du aber auch nicht mit echter Evidenz die Wirksamkeit bestätigen, oder es ist fragwürdig. Und jetzt kommt die neue Methode, die alles in den Schatten stellt.
Ich habe Angst.
Die ist ganz harmlos. Also, nochmal ein kleiner Grundkurs Biologie. Im Zellkern hast du ein X-Chromosom. Was macht das Spermium? Was für ein Embryo wird es produzieren?
Ja, also wenn ich zwei X-Chromosomen habe, dann wird es ein weiblicher, also naja, weiblich, ne? So, das wird...
Ja.
Wir bleiben jetzt mal bei, wir tun mal so, als gäbe es nur zwei Geschlechter, und machen mal
binär.
So chromosomal.
Ja, genau.
Genau, wir bleiben jetzt mal chromosomal und sagen, also Double X ist das, was wir meistens als weiblich bezeichnen, und ein X und ein Y ist das, was wir als männlich bezeichnen.
Genau, so. Und wenn das Spermium ein X mitbringt, dann wird der Embryo eher weiblich, und wenn das Spermium ein Y mitbringt, wird der Embryo eher männlich. Und der Clou ist, Spermien mit einem Y-Chromosom sind etwas leichter als die mit einem X-Chromosom. Und das ist ja auch die ganzen anderen Ideen.
Ist ja auch total logisch. Ich meine, man guckt sich den Buchstaben einmal an. Da fehlt ja was. Y, so, ne?
Genau, da fehlt ein Strich. Okay. Ja. Und die anderen Techniken, die zielen ja auch alle auf genau diesen Unterschied ab. Und jetzt sagen die, mach doch einfach wiegen. Ja, also die einen sind schwerer als die anderen.
Ach Mann, hätte man auch drauf kommen können. Ne? Wir haben doch alle eine Spermienwaage im Badezimmerschrank.
Genau, also im Supermarkt. Ja, guten Tag, ich hätte gern einen Pfund Sperma. Geben Sie mir aber von den Dicken da unten. Also du tust ihnen eine Flüssigkeit, und die Leichten sammeln sich oben und die Schweren sinken nach unten.
Ach, come on.
Und dann kannst du mit einer Schöpfkelle abschöpfen. Also bildlich gesprochen. Ich glaube nicht, dass dort jemand in einer Schöpfkelle sitzt.
Das ist wie bei Nudeln, hier bei Spätzle oder bei Gnocchi, schwimmen wir auch nach oben, ne? So. Aber, was?
Und jetzt, die Idee ist erstmal gut, finde ich, klingt plausibel. Und jetzt haben sie es getestet. Ich habe ja gerade klinische Studie erwähnt. Zwischen 2016 und 2020 in einer New Yorker Kinderwunschklinik. Insgesamt 1300 Paare sind da vorstellig geworden. 105 von denen haben ein bestimmtes Geschlecht haben wollen. Und dann ist ja prima, die 105 nehmen wir doch als Gruppe 1, und aus den anderen 1000 noch was ziehen wir uns eine Kontrollgruppe. Und jetzt kommt's. In der Kontrollgruppe sind rund 49% weibliche Embryonen entstanden und 51% männliche. Also 50-50 kann man sagen, so wie man das durchaus auch erwartet.
Erwarten würde.
in der Gruppe der Paare, die sich was gewünscht haben, die dann also auch das abgewogene Sperma bekommen haben. Wer einen Sohn wollte, hat in rund 80% der Fälle auch einen männlichen Embryo bekommen. Und wer eine Tochter wollte, hat in rund 79% einen weiblichen bekommen. Also es klappt.
Das ist ja krass.
Natürlich nicht 100% sicher, aber schon mal ziemlich gut. Und da du mit den Spermien vorher nichts machen musst, nicht an die Wand klatschen, nicht drauftreten, nicht irgendwie in der Häckselmaschine durchpürieren, sondern einfach nur schwimmen lassen und die Leichten von den Schweren trennen, klingt das doch jetzt, so ist das Fazit dieser Studie, nach einer sicheren und treffsicheren Methode.
Oh, aber die Implikationen sind schon gruselig, ne?
Absolut. Also ethisch fragwürdig ist es auf jeden Fall.
Ja.
Es gibt natürlich Gründe, warum du, also legitime Gründe, warum du ein bestimmtes Geschlecht haben möchtest. Zum Beispiel, wenn du weißt, in meiner Familie gibt es eine Erbkrankheit, die vor allen Dingen Männer betrifft.
Ja, klar.
Dann sagst du...
Aber das wäre jetzt auch das Einzige, was mir gerade spontan eingefallen ist.
Das ist auch das Einzige, glaube ich, was es an legitimen Gründen gibt. Ne? Also wiegen, finde ich, ist super, weil das was ist, was wir Menschen schon sehr lange können. Und wir sollten vielleicht mal darüber nachdenken, ob es nicht auch andere Probleme gibt im Leben, die wir durch Wiegen, durch einfaches Wiegen lösen können. Leider sind mir keine eingefallen. Aber ja, vielleicht fällt euch ja was ein. Also das, wo ich weiß, wo zum Beispiel Wiegen echt was bringen würde, wäre bei Lebensmittelverschwendung. Ne, dass du sagst, mach doch nicht mit Augenmaß, erst recht nicht mit Hunger, sondern wieg einfach ab. Aber wer von euch misst denn ab, wie viele Nudeln er ins Wasser tut? Ja, meistens zack, rein mit der Packung, sieht da gar nicht so viel aus und nachher hast du noch für 3 Tage Nudeln.
Ja, bei Nudeln geht's ja noch, aber Reis geht, also entweder so für einen hohlen Zahn oder ich kann die Horden von Mordor durch einen strammen Winter bringen, weißt du?
Also wir plädieren sehr fürs Wiegen. Wiegt doch euren Reis mal ab. Oder eure Pasta. Oder eben, ja.
Eure, ja, genau.
Guten Appetit.
So, nach so lebenswichtigen Fragen wie, welches Geschlecht hat das Kind und kann man das beeinflussen, kommen wir vielleicht jetzt nochmal zu was noch wichtiger ist. Eine Frage, die uns in schlaflosen Nächten umtreibt. Was ist die perfekte Bierglasform?
Oh.
Ja, weißt du die Antwort spontan?
Ich vertraue auf Schwarmintelligenz. Ich weiß, es ist sehr naiv. Ich würde sagen, über die vielen Jahrhunderte, in denen Menschen Bier konsumieren, hat sich das einfach praktisch von selbst ergeben, dass ohne dass es wissenschaftlich untersucht wurde, wir schon die perfekte Bierglasform haben. Also die schöne Biertulpe, die so ein bisschen unten bauchig, oben, ne, so.
Mhm. Tja.
Der Humpen.
Ich muss dich enttäuschen.
Der Steinhumpen. Der Banal. Ich bin Mathematiker. Ich wähle den Zylinder. Ja. Den ganz langweiligen Zylinder mit konstantem Querschnitt.
Okay. Zu den bisher bestehenden Formen kommen wir gleich nochmal kurz. Und warum die so sind, wie die sind. Aber du bist Mathematiker und der Mensch, der sich darum gekümmert hat, der ist Ingenieur.
Das passt
und
nicht.
Hat sich eben ein mathematisches Modell dafür entwickelt. Es ist einfach, ich muss es jetzt endlich wissen. So. Und er hat sich gesagt, okay, welche Variable nehme ich denn jetzt? Also was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass das Bier am längsten kühl bleibt. So. Man kann ja auch noch sagen, ich will, dass sich besonders schöne Aromen entfalten. Ich will, dass die Kohlensäure da besonders lange drin bleibt. Ich will, dass die Krone, also der Schaum obendrauf, besonders lange stabil ist.
Ich will whatever. Möglichst schnell gulpen können, damit es weg ist. Ja, also.
Genau. Er hat gesagt, ich will, dass das Bier möglichst lange kühl bleibt. So. Dann gibt es natürlich ganz viele, ganz viele Sachen, die man nicht unbedingt beeinflussen kann. Ne? Wie ist das Wetter gerade draußen? Isoliert der Bierdeckel nach unten besonders gut? Was auch immer. Aber dieser Claudio Pellegrini von einer brasilianischen Universität hat nicht mehr ausgehalten und hat jetzt gerechnet.
Er hat es nicht mehr ausgehalten und wollte sich auch keine Kühlmanschette kaufen oder das Bier einfach im Kühlschrank kühlen.
Ja, es soll ja kühl bleiben, während man, wenn es schon im Glas ist. So. Wir reden jetzt mal von der Kneipe.
Ja, er hat keine Kühlmanschette dabei und ja, genau.
Ganz genau, ganz genau. Mein Lieblingszitat aus der Studie ist auch betreffs dieses Anwendungsfalles. Der Prozess ist ziemlich einfach. Das Bier wird bestellt, der Kellner bringt es wird getrunken. Repeat. So. Und in diesem Fall sollte dieses Bier möglichst lange kühl bleiben. Dann hat er erstmal ein bisschen rumgerechnet und hat gesagt, okay, was ist das beste Modell, was ich finden kann? Das Beste wäre, wenn das Glas kugelförmig wäre. Ist jetzt eher unrealistisch. Okay, dann rechne ich nochmal weiter. Was
rollt schnell weg.
Noch für möglich? Richtig, rollt schnell weg, Bier kippt raus, ist scheiße. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? So, dann hat er eine Form gefunden, die so ein bisschen tulpenförmig war. Aber ideal für die Kühlung des Bieres war die nur, wenn dieses Gefäß ungefähr 100 Liter fasst. So.
War das
ist
für ihn ein Problem?
Ist auch nicht ganz praktikabel. Ja, okay. Offensichtlich, ja. Und dann hat er gesagt, okay, die beste realisierbare Form ist tatsächlich etwas, was aussieht wie eine Champagnerflöte. Also ein Stiel mit Fuß unten. Am besten der Stiel sogar geriffelt oder irgendwie sowas. Und dann oben eben diese Champagnerflötenförmige, dieses Glas, was oben so ganz leicht verjüngt ist. So. Das Wichtigste ist, klar, möglichst wenig Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Und Keramik wäre eigentlich besser als Glas, weil es schlechter Wärme leitet.
Genau, ich hatte gerade auch schon für den Humpen plädiert.
Genau,
einfach, weil den Humpen. Nicht nur wegen des Materials, auch weil er dicker ist. Also du könntest das Glas auch einfach vermutlich dick machen. Es leitet vermutlich immer noch besser Glas als Keramik, aber ja.
Ja, genau. Also der Boden muss natürlich auch ein bisschen dicker sein. Und deswegen, ich habe gelesen im Zuge dessen, dass man unter anderem deshalb einen Bierdeckel drunter legt, weil das noch ein bisschen isolieren soll. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also wer jetzt ganz genau nachvollziehen möchte, wie er auf dieses Glas gekommen ist, auf diese Form gekommen ist, der kann das Paper lesen. Wir verlinken das natürlich.
Also mit dem Isolieren mit dem Bierdeckel halte ich für Blödsinn.
Ich glaube, das ist auch nicht.
Die Wärmeleitfähigkeit von einem normalen Holztisch ist jetzt auch jetzt nicht so der Riesenburner.
Ja. Das ist auch nicht so Wahnsinn.
Da bringt, ja, genau. Da bringt das, der eine Millimeter Pappe jetzt auch nichts mehr.
Ja. Aber du hast eben schon gesagt, du vertraust sozusagen darauf, dass sich schon die beste Form entwickelt hat. Ich habe keine wissenschaftliche Begründung dafür gefunden, warum die einen oder anderen Biergläser so oder so geformt sind. Aber man kann sich im Gastrobereich natürlich umgucken. Und da gibt es Begründungen, ob die jetzt tatsächlich wissenschaftlich irgendwie nachweisbar sind, kann ich dir nicht sagen. Pils, Lager oder Schwarzbier gehört in diese klassische Tulpe. Denn das ist oben ein bisschen schmaler, da kann die Kohlensäure nicht so schnell raus. Weizen gehört ins Weizenglas und Altbier in den Humpen. Warum, weiß ich nicht. Und Kölsch gehört in die Stange. Ne? Ist schön klein und schmal, so ein Zylinder, da verteilt sich die Kohlensäure gut.
Mit den Händen
und kann man sehr schnell trinken.
Ja. Muss man auch schnell trinken, damit man es nicht...
Muss man schnell trinken, genau. Und Craft-Biere sollen ja ihr Aroma besonders toll entfalten können und die dafür angeblich am besten geeigneten Gläser sehen tatsächlich einfach aus wie Weingläser.
Ja, oder so Martini-Gläser. Ich habe auch schon öfter so Craft-Biere gesehen, die in einer Art Kelch, also nennt man das Kelch? So eine breite Schüssel.
Ja.
Ne? So, also jetzt nicht Martini-Glas als Zylinder, sondern einfach wie so ein breites, sehr breites, aber nicht so hohes Weinglas.
Aber eigentlich geht es, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, immer darum, dass die Kohlensäure nicht so schnell flöten geht.
Ja, dann würde ich für einen Deckel plädieren. Das war's für diese Woche. Dann bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschö. So.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Ich hatte euch noch was versprochen, und zwar den N-Wert. Also klein n gleich X. Der Wert kommt bei uns ja immer mal wieder vor. Das leitet sich vom lateinischen Numerus ab, also Zahl oder Anzahl, und damit bezeichnet man in Studien die Anzahl der Versuchspersonen oder ProbandInnen, also die Größe der Stichprobe. Generell kann man sagen, je höher klein n, desto aussagekräftiger kann eine Studie sein, denn damit sind die Datenmengen größer oder belastbarer. Das ist aber natürlich nur eine Variable, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und die muss in jeder Veröffentlichung angegeben werden. Aber manchmal bedingt das Thema der Studie, dass es nur ein kleines klein n geben kann. Also wenn von mir aus eine seltene Krankheit oder so untersucht wird, wenn es einfach nicht so viele Betroffene gibt, dann kann man auch nicht so viel untersuchen. Und was sich auch noch lohnt, ist manchmal zu gucken, steht vorne beim Aufbau des Versuchs die gleiche Zahl wie hinten beim Ergebnis. Denn manchmal müssen aus unterschiedlichen Gründen Versuchspersonen, ProbandInnen ausgeschlossen werden hinterher aus der Auswertung. Und da, wenn diese Werte unterschiedlich sind, kann man auch nochmal genau hingucken, denn da kann man natürlich auch die Statistik in die richtige Richtung schönen, sag ich mal.
Raumfahrt.
3, 2, 1. Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 13.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.